Die Geschichte der Welt ist ein ödes Buch, aber jeder muss es lesen. Berechenbar und schlecht erzählt und voll verquerer Thesen. Aber immerhin weiß man immer, wer gewinnt. Aber immerhin weiß man immer, wer verliert.
Ich hab mich heute unterhalten mit Oliver Bottini. Ich habe Oliver kennengelernt bei einem gemeinsamen Abendessen, bei einem gemeinsamen Freund und konnte ihn aber beileibe bei diesem kurzen Abendessen nicht genug ausquetschen über seinen sehr spannenden Beruf. Oliver Bottini ist nämlich Krimi-Autor und Schreiben finde ich ja sowieso sehr interessant, aber das Schreiben von Kriminalromanen dann doch nochmal ganz besonders. Und vor allem das Schreiben seiner Kriminalromane, die nämlich enorm rechercheaufwendig sind und eigentlich heimlich neben der Kriminalgeschichte auch immer noch sehr viel über die Welt erzählen. Und zwar über Winkel und Abgründe der Welt, von denen man vielleicht noch gar nicht so viel wusste und es vielleicht auch nicht wissen wollte, so genau. Und deswegen haben wir uns sehr viel unterhalten über Recherche und Kreativität im Angesicht des Bösen. Viel Vergnügen. Wir waren gerade schon mitten im Gespräch und wir schalten jetzt einfach die Leute dazu. Und wir hatten über...
Ich hatte gesagt, dass mir gerade eingefallen ist, dass ich tatsächlich in meiner späten Jugend Songs geschrieben habe. Und mir fällt auch noch der Titel von einem von diesen Songs ein, der hieß eigentlich.
Ach, auf Deutsch auch
auf
noch.
Auf Deutsch.
Super.
Aber da ist natürlich nie was draus geworden. Das war alles ganz schlecht und sehr, ich war damals in so einer fürchterlich spätromantisch-künstlerischen Phase und entsprechend waren die dann halt auch. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich dann später mal zwei Gedichte von Else Lasker-Schüler am Klavier vertont habe.
Und hast du die dann auch selber gesungen? Oder?
Ja, also ich kann überhaupt nicht singen. Ich habe die dann, ich weiß es nicht, der zweiten Frau meines Vaters, glaube ich, mal zum Singen gegeben. Die hat das mal gemacht und das fand ich immer ganz toll, aber die sind in der Schublade und sind nie irgendwie uraufgeführt worden.
Aber spielst du noch Saxophon?
Ich habe irgendwann mit dem Saxophon aufgehört vor ein paar Jahren. Ich habe tatsächlich also bis vor ein paar Jahren noch gespielt, habe mir auch damals noch ein neues gekauft. Und die beiden, die ich mir gekauft hatte in diesen 40 Jahren oder was, die besitze ich auch noch und die werde ich auch nie hergeben.
Ja.
Aber ich habe dann aufgehört. Ich hatte dann so ein bisschen Probleme mit den Augen. Aha. Und war mir dann nicht sicher, ob der Druck, den du beim Spielen eben erzeugst, ob der nicht dann auch auf die Augen geht. Und dann habe ich es gelassen, weil mir das niemand sagen konnte.
Weil bei Oboe ist das ja ganz drastisch, ne? Also es gibt ja so Blasinstrumente, bei denen das, glaube ich, richtig Probleme machen kann, ne? Der Druck, der da erzeugt wird.
Und ich hatte dann eben gelesen, dass das beim Saxophon auch sein kann. Aber ich weiß es nicht.
Schade. Jetzt, wo Saxophon wieder so
ist es?
Ja, Saxophon kommt.
Aha. Ich habe mit meinem jetzt 4-jährigen Sohn auch, da habe ich es ab und zu nochmal ausgepackt, weil der das immer wieder mal sehen wollte und dann auch reinblasen wollte. Und der hat ja dann auch so ein Plastiksaxophon geschenkt bekommen.
Ah, super.
Und dann haben wir da gemeinsam nochmal getrötet. Aber grundsätzlich, also spiele ich jetzt nicht mehr. Ich spiele ab und zu noch ein bisschen Klavier. Aber auch nicht mehr so richtig, weil ich einfach keine Zeit mehr habe.
Weil du die ganze Zeit Kriminalromane schreiben musst. Gute Überleitung.
Ja, sehr gute Überleitung, wenn es auch nicht ganz der Wahrheit
nicht
entspricht.
Nicht ganz der Wahrheit entspricht.
Aber auch da kommt eben wieder der Sohn ins Spiel. Wenn er zu Hause ist und ich spiele, dann kommt er halt immer und will mitspielen. Und das ist dann natürlich auch schön, aber es entspricht nicht dem, weshalb ich mich ans Klavier gesetzt habe.
Das ist bei mir aber übrigens genauso. Also wenn ich zu Hause mich ans Klavier setze, ich kann im Prinzip keine 3 Minuten, also ich kann keinen Song fertig spielen oder so, bevor irgendjemand kommt und
aber bei dir stelle ich mir vor, dass du irgendwie so große Wohnungsfluchten hast, so irgendwie so mindestens 8 bis 10 Zimmer, wo man ganz viele Türen dazwischen zumachen kann.
Nicht wirklich,
kann
nee. Wir haben so, das ist alles sehr offen bei uns. Und tatsächlich so Rückzug ist manchmal ein bisschen schwierig. Mhm. Sozusagen ein großes Zimmer und dann kleine Zimmer, die davon abgehen.
Und so ist es bei uns auch.
Ja.
Dann kann ich das verstehen.
Genau, das ist dann auch so. Und meine Tochter spielt jetzt auch Klavier und dann spiele ich meistens nicht lang alleine.
Ja, ist schade, weil da merkt man dann schon, dass man etwas nicht mehr tut, was einem sehr viel bedeutet und vor allem bedeutet hat. Also ich habe Phasen meines Lebens verbracht, da habe ich stundenlang am Tag gespielt, einfach auch um irgendwie, ich weiß es nicht, vielleicht mit mir ins Reine zu kommen oder irgendwas auszudrücken, was sonst nicht raus konnte. Mhm. Also das war immer auch, also auch mein Klavier zum Beispiel. Ich habe mir dann irgendwann mal ein Bechstein-Klavier geleistet. Das werde ich nie und nimmer verkaufen, auch wenn ich am Bettelstab gehe, weil das einfach für mich so eine Bedeutung hat.
Ich finde aber auch, also ich habe ja mit Gitarre angefangen und ich finde Klavier aber auch irgendwie nochmal heilsamer oder so. Also ich finde Klavier hat so was ganz körperlich Angenehmes, weil auch man nicht viel falsch machen kann im Sinne von, dass es sich richtig blöd anhört. Ne? Also selbst wenn man nicht richtig gut spielen kann, ist alles immer gleich so körperlich angenehm und schön. Also ich mag einfach die Schwingungen vom Klavier. Ich mache das auch, also ich kann das total gut verstehen, dass man sich ans Klavier setzt, weil es einen so irgendwie reinigt oder ordnet oder so.
Das stimmt. Witzigerweise wollte ich immer eine Gitarre haben. Ich habe immer bedauert, dass ich nicht Gitarre spielen kann. Und ich habe dann, jetzt kommen wir dann auch wieder auf die Kriminalromane zurück. Ich hatte mir irgendwann mal die Gewohnheit zu eigen gemacht, dass ich jedes Mal, wenn ein Roman erscheint oder irgendwas ganz Besonderes passiert durch die Romane, mir was schenke.
Ah, toll. Mhm.
Und beim letzten Mal, 2017, als eben der letzte Roman erschienen ist, habe ich mir eine Gitarre geschenkt.
Ach, toll.
Die ich ja wirklich also ganz, ganz viele Jahre lang schon wollte. So eine, also natürlich keine super teure.
Aber eine E-Gitarre oder
eine? Nein, eine klassische.
Klassische. Mhm.
Und ich dachte mir, wenn ich da einfach so ein bisschen für mich hin und wieder mal einen Akkord lerne, dann geht das schon. Aber das habe ich dann auch wieder aufgegeben.
Na, Gitarre hat halt eine höhere Frust, eine niedrigere Frustschwelle. Ne? Also man, weil das am Anfang dann auch irgendwie unangenehm ist und wehtut ein bisschen und so. Ne? Also man hat anders, finde ich, als beim Klavier so einen Punkt, über den man hinwegkommen muss erstmal.
Ja.
Wo das erstmal nicht so viel Spaß macht oder erst kurz Spaß macht und dann wieder irgendwie Aua und Krampf und irgendwas funktioniert nicht so, wie man will und so. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Kindern würde ich immer sagen, finde ich irgendwie Gitarre als erstes Instrument. Also es ist natürlich toll, weil man dazu Songs schreiben kann, aber so, man muss das doll wollen.
Ja.
Am Anfang.
Ist vielleicht nicht so geeignet als erstes Instrument, würde ich auch sagen. Ich fand halt immer so den Gedanken schön, man kann die Gitarre mitnehmen, dann setzt man sich mit ein paar Leuten irgendwo hin und dann singt man.
Ja.
Wobei, da ich nicht singen kann, wäre das sowieso gescheitert, aber
ach, das, ja, aber trotzdem, klar, das hat mich auch zum Beispiel zum Dranbleiben bewogen, ne? Also, dass ich dann wirklich auch kurz nachdem ich angefangen habe, ging das dann eben los mit so Lagerfeuern, wo man dann halt die ist, die irgendwie Gitarre spielen kann oder eine von zwei. Mhm. Ne? Und das hat dann tatsächlich über diese Anfangsschwierigkeiten natürlich mich auch so hinweggehoben, dass ich einen Grund hatte.
Ja.
Das zu machen und dann noch einen Song und noch einen Song und noch einen Song können wollte einfach.
Ja. Siehst du, ich habe die Lagerfeuerzeit verbracht, ohne dass ich Gitarre spielen konnte. Und das hat vielleicht dann dazu geführt, dass ich angefangen habe zu schreiben.
Ja, genau. am Lagerfeuer. So, dann warst du der mit der Taschenlampe im Gesicht die gruseligen Geschichten erzählt.
Nein, leider auch nicht das. Ich war dann nur der demjenigen zuschauen musste, der Gitarre spielen konnte und singen konnte und alle anderen unterhalten hat. Und dann musste ich mir notgedrungen was anderes ausdenken.
Was anderes überlegen. Aber hast du als Teenager schon so eine Fantasie gehabt, dass du Schriftsteller werden willst?
Ich habe mit 14 angefangen zu schreiben und ich hatte nie natürlich, also weder die Hoffnung noch das Ziel, dass daraus was werden würde. Ich wollte einfach nur schreiben und fand das eigentlich von Anfang an schade, dass ich nie ein berühmter Schriftsteller werden würde.
Oh.
Aber ich habe Das war.
Warum? Also ganz kurz, warum fandest du es schade? Hattest du das Gefühl zum Beispiel, dass alle berühmten Schriftsteller sowieso Amerikaner sind oder so, ne? Oder warum hast du das ausgeschlossen?
Naja, ich hätte ja die amerikanische Staatsbürgerschaft annehmen können. Also das war jetzt für mich nicht so das große Hindernis. aber ich habe natürlich mich gemessen an den überhaupt allergrößten. Mhm. Und da ist es klar, dass man, dann ist das ein aussichtsloses Unterfangen. Ne? Das sind Götter und man wird ja selber kein Gott. Mhm. Gabriel Garcia Marquez oder was war denn, Henry Miller, Jack Kerouac in den USA und andere, die für mich dann ganz wichtig waren und die ich dann imitiert habe, viele Jahre lang in Kurzgeschichten oder Gedichten oder Theaterstücken oder was auch immer.
Ja.
Ich war aber wirklich nie an dem Punkt, dass ich mir dachte, hey, vielleicht wird das später mal was, sondern es war für mich eigentlich ein No-Go, da überhaupt dran zu denken. Also das war so vollkommen außer Reichweite, dass ich das auch nie quasi vehement angestrebt hätte. Und das war aber vielleicht dann auch das Glück, weil ich dann so auf Umwegen eben dann doch dazu gekommen bin, wenn auch nicht also in den Olymp hinein,
ach,
aber auf einer mittleren Ebene zumindest.
Einen deutschen Krimi-Olymp hast du doch ganz schnurstracks erklommen.
Ich habe Glück gehabt.
Ja.
Ich habe am Anfang wirklich Glück gehabt. Ich habe den ersten Roman mit 39 veröffentlicht und der war halt dann gleich recht erfolgreich, einen deutschen Krimi-Preis bekommen und der Verlag wollte dann unbedingt weitermachen und dann war sozusagen der erste Schritt zum Erfolg irgendwie durch Zufall getan.
Ja, naja, also Zufall war, dass du die Chance gekriegt hast, aber guten Krimi schreiben musstest du ja trotzdem selber.
Ja, auch da, ich glaube schon, dass es ganz wichtig war, dass ich das nie mit großen Ambitionen verfolgt habe oder versucht habe. Ich bin tatsächlich durch Zufall eher dazu gekommen. Also ich habe auch in dieser Zeit weiter geschrieben, für die Schublade, dann eher jetzt, wenn man in Kategorien denkt, literarisch und eben nicht Genre-Krimi. Mhm. Und dann stand ich mal mit einer Kollegin, mit einer Verlagslektorin irgendwie bei der Buchmesse an der Bar und wir haben über Zen-Buddhismus gesprochen. Ich hatte für sie ein Buch über Zen-Buddhismus geschrieben. Und dann sagte sie, ach mal, ein Krimi, der im Zen-Milieu spielt, der damit was zu tun hat, das fände ich irgendwie mal ganz toll. Kannst du sowas nicht? Und dann habe ich überlegt und daraus entstand dann der erste Roman Zen, Mord im Zeichen des Zen.
Der in Freiburg spielt, muss ich als Ex-Freiburgerin hier mal anmerken.
Ja, also tatsächlich durch Zufall und aber auch da war es eben so, dass ich, die wollte dann ein Probekapitel haben. Und ich hatte keine Erfahrung mit Krimischreiben, aber mir war irgendwie also schon auf der ersten Seite klar, wie ich mir das vorstelle, wenn ich einen Kriminalroman schreibe.
Ja.
In Bezug auf die Charaktere, also vielschichtige Charaktere, schwierige Charaktere, auf den Stil. Mhm. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Und ich hatte so beschlossen, ich mache jetzt 3 Probekapitel und versuche da genau das zu realisieren, was ich mir vorstelle.
Ja.
Und wenn die es nicht haben wollen, dann wollen sie es eben nicht haben. Dann ist das auch in Ordnung.
Ja,
und dann hatte ich halt das Glück, dass das geklappt hat.
Und waren es die ersten 3 Kapitel? Oder waren das so Kapitel, die sich später irgendwo im Buch gefunden haben?
Nee, das waren die ersten 3. Ja. Ich schreibe immer
chronologisch.
Ja.
Und hast du das Gefühl, dass sozusagen diese Absichtslosigkeit, ne, oder dieses so ein bisschen Ball flach halten, dass dir das auch beim Schreiben wirklich hilft? Also, dass das zum Beispiel Blockaden verhindert oder löst oder so, dass du von Anfang an so sagst, du bist gar nicht so ambitioniert rangegangen? Oder ambitioniert inhaltlich ja schon, du wolltest es ja schon toll machen, ne? Du warst ja, glaube ich, auch immer sehr entschlossen, sehr gute Sachen zu schreiben.
Inhaltlich ambitioniert schon. Ich wollte Kriminalromane schreiben, die man mit, in Anführungszeichen, Literatur verwechseln konnte.
Ja.
Nur, dass es dann halt noch einen Mord und einen Kommissar oder irgendeinen Aufklärer gab oder gibt. Mhm. Das ist richtig, das war mir wichtig. Also insofern war schon viel Ambition da. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich, ein Buch ist für mich oder nicht nur ein Buch, ein Text überhaupt ist für mich wie ein Spiegel. Da bin ich, da sehe ich mich selber.
Ja.
Mit allem, was ich bin und habe und kann oder nicht kann und will oder nicht will. Und in dem Moment, wo ich sozusagen was anderes machen würde, also versuchen würde, Mainstream zu schreiben oder Auftragsarbeiten oder sowas, würde ich mich nicht mehr sehen. Und dann wäre das auch nicht so eine intensive Erfahrung, das Schreiben für mich. Mhm. Und dann würde ich es auch nicht mehr machen wollen.
Ja, das geht mir auch so. Mhm. Auch ganz viele Gespräche schon gehabt, wo ich das Gefühl hatte, ne, dass man mit Leuten darüber redet und die dann sagen, na, aber wenn du ein bisschen mehr so würdest, würde das dann nicht, ne, irgendwie. Und ich dann immer denke, ja, aber warum? Also es ist mir so fern, ne, dass ich denke, dann würde ich lieber alles andere machen.
Ja.
Ne, dann würde ich lieber, also es gibt ja andere schöne Berufe. Ja. So, ne? Und wenn man jetzt diesen Beruf verwässern würde, dann bleibt auch sofort nicht mehr viel übrig oder so, ne? Also dann könnte man auch was ganz anderes machen.
Ich denke auch, ja. Ich weiß nicht, ob ich was anderes könnte. Ich hätte dann was anderes noch irgendwie schnell studieren müssen.
Ich müsste auch was anderes lernen, aber ich meine so, ne? Man macht das, weil man es schon ziemlich genau so machen muss. Ja,
und man
muss.
Ist davon natürlich auch schwer wegzubringen. Also das könnte niemand von mir verlangen und ich würde diesen Schritt nie gehen, zu sagen, ich mache jetzt mal was, was mir viel Geld bringt, weil es dann auf Platz 1 der Bestsellerliste steht und dann habe ich für 20 Jahre meine Ruhe und kann machen, was ich will.
Ja.
Ich könnte das nicht und ich wollte das nicht.
Es ist, glaube ich, auch was, wo sich viele Künstler verschätzen. Ne? Also gerade bei Musikern habe ich das oft erlebt, dass die, wenn die also einen Brotjob zu haben, ist was, was vielen Leuten relativ gut bekommt. Also irgendwie, ne, Melville, der im Postamt oder was weiß ich gearbeitet hat, so, ne, das ist was anderes. Aber wenn du sozusagen in deiner Kunst bleibst und die dann pervertierst, um Geld zu verdienen, ich glaube, dass viele Leute sich da verschätzen, wie viel das kaputt machen kann. Also auch viele Musiker, die dann sagen, jetzt mache ich ein Jahr lang das und das hier. So, ne? Also das würde ich niemandem übel nehmen, weil man das oft muss aus Lebenserhaltungsgründen. So, ne? Aber wenn man ein Jahr lang dann irgendwie Anita auf Dorffesten gespielt hat, bleibt manchmal nicht so viel übrig von dem, warum man angefangen hat.
Ja, und man kommt dann vielleicht da auch nicht mehr raus und ist sich selbst ja untreu. Und dann gibt es ja zwei von deiner Art. Der eine oder die eine macht das, wofür du eigentlich stehst, und dann der andere macht aber etwas, wofür du nicht stehst. Und also das wäre ja gerade bei Autoren verheerend, wenn es dann Oliver Bottini gäbe, der schreibt dann irgendwie auch noch
Young Adult Romance.
Ja, oder sowas. Dann würde ich mir wahrscheinlich ein Pseudonym suchen. Nein, ja. Also das möchte ich aber auch nicht. Das macht ja dann keinen Spaß. Ich habe mich schon sehr in diesem Leben eingerichtet und will da auch nicht weg. Und das bedingt eben, dass ich das mache, was ich machen will. Ich schreibe ja hin und wieder mal Kurzgeschichten, beziehungsweise früher habe ich das öfter gemacht. Und das sind dann Auftragsarbeiten. Mhm. Da geht es dann darum, eine Kurzgeschichte zu einer Anthologie, die an Weihnachten erscheinen soll. Dann muss das irgendwie mit Weihnachten zu tun haben, die Geschichte.
Ja.
Aber selbst da kommt dann irgendwas raus, was doch mehr mit mir zu tun hat als mit der Thematik. Oder es gelingt nicht. Also ich habe ganz viele schlechte Kurzgeschichten geschrieben, weil ich da irgendwie zu weit von mir weggegangen bin.
Gibst du die dann trotzdem raus?
Ja, ja. Ich hoffe, dass keiner sie liest oder dass sie dann ganz schnell vergessen werden. Und ja.
Aber ich finde auch so Hausaufgaben, das ist das ja im Prinzip. Ne? Also dass man sagt, schreibe einen Song zu, schreibe eine Geschichte zu. Kann schon auch sehr lustig sein und erstaunliche Ergebnisse. Also ich habe das immer gerne gemacht, so, ne? Nicht dauernd, nicht zu viel, aber zum Beispiel Denkmal von Wir sind Helden war eine Hausaufgabe von einem Songwriter-Seminar und die Aufgabe hieß Denkmal und ich fand die total bescheuert und ich hatte da überhaupt keine Lust zu. Und dann bin ich damit irgendwie aber nur einmal spazieren gegangen und plötzlich, ne, dann hakt es halt irgendwo ein in der eigenen Biografie oder so, oder halt nicht, dann hat man Pech gehabt.
Ja, ja. Ja, das, also ich musste mich nicht vergewaltigen, um solche Geschichten dann zu schreiben, aber es muss schon wirklich dann am Ende auch was rauskommen, was wohinter ich stehe und wo ich dann wirklich auch viel Herzensblut reingelegt habe. Und das ist dann natürlich wieder der Nachteil. In aller Regel kriegst du 300-400 Euro für so eine Kurzgeschichte.
Ja.
Und manche schreiben die in einer Woche und ich brauche 4 Wochen dafür, weil ich einfach, ich arbeite eben so. Ich muss da tief rein, um am Ende was hinzubringen, was meinen Ansprüchen dann genügt. Und das rentiert sich natürlich in keiner Form.
Deine Romane sind ja auch, schätze ich mal, enorm rechercheaufwendig. Ne? Also das, oder vielleicht fangen wir mal damit an, weil das finde ich einfach total spannend, wie dein Arbeitsjahr ungefähr so aussieht. Ne? Also ob du Recherchephasen hast, reine Recherchephasen zum Beispiel und dann reine Schreibphasen oder ob sich das verschränkt. So, wie sieht so ein Jahr aus?
Also so ein Jahr ist meistens 1,5 oder 1,75 Jahre. Es liegen ja meistens 2 Jahre zwischen den Romanen und ich brauche die schon auch so annähernd dann für einen Roman. Naja, es beginnt mit einer Grundidee, die eigentlich erstmal nur aus dem Thema besteht. Also beispielsweise der letzte Roman geht ja über Landraub, Landgrabbing. Mhm. Das hatte ich vor Jahren in der Zeitung gelesen und wusste aber nicht, wie soll ich da einen Roman drüber machen. Das ist ja ein total abstraktes Thema. Und dann ist es auch noch in Afrika oder was Rumänien. Weiß ich. Jetzt ist es eben Rumänien geworden, ja. Und also dann kommt aber der Entschluss, ich mache darüber einen Roman, den nächsten Roman, weil ich meistens noch einen anderen Zugang irgendwie dazu gefunden habe. Mhm. Und aber dann folgt tatsächlich erstmal Recherche, 7, 8 Monate, 9 Monate Boah. Manchmal, wo ich halt nur lese, auch reise, mit Leuten spreche, mich unfassbar verzettele, weil ich ja am Anfang noch gar keine Geschichte habe, keine Figuren habe und nicht weiß, wo konkret will ich eigentlich hin, wo in welches Land gehe ich mit den Figuren. Also nicht mal das stand am Anfang fest, bis ich dann eben beim Einlesen gesehen habe, das ist eben nicht nur in Äthiopien ein großes Problem, Landgrabbing, sondern auch in Osteuropa, Rumänien. Und dann dachte ich mir, da war ich noch nie. Das fände ich jetzt sehr interessant, Rumänien ein bisschen kennenzulernen über dieses Thema. Und dann habe ich gesehen, es spielt auch in den ostdeutschen Bundesländern eine Rolle. Mhm. Und dann kam so ein weiterer Punkt für mich dazu. Ich wollte schon immer mal über die ehemalige DDR schreiben, was für einen westdeutschen Autor natürlich super heikel ist. Und dann war das aber für mich ein guter Ansatz, das mal zu versuchen. Und also so arbeite ich mich vor, ganz langsam. Dann wusste ich, es ist Rumänien und es ist Mecklenburg. Dann habe ich versucht, Kontakte zu knüpfen. Dann war ich in Rumänien, bin durch Mecklenburg gefahren. Ich habe damals noch in Berlin gewohnt, da war das nicht so weit. Und so, wenn ich mich dann so intensiv mit einem Thema beschäftige, dann kristallisiert sich ganz langsam auch eine Geschichte raus und vielleicht auch eine Figur, die in diese Geschichte involviert ist. Kann auch eine Nebenfigur sein, die eigentlich erstmal gar keine Rolle spielt. Ich weiß noch, bei dem Roman Der Tod in stillen Winkeln des Lebens war es ein Hubschrauberpilot, ein dänischer Hubschrauberpilot, der über Rumänien geflogen ist, über die Ackerflächen von Rumänien mit einem Typ von einem Hamburger, was war das denn, irgend so ein Geldanlagefonds, die in Ackerflächen investiert haben für ihre Kunden, weil man da eine Rendite von 8-10% holen konnte.
Ja.
Und die sind also über Rumänien geflogen, irgendwo hin, wo Betriebe zum Verkauf standen oder Flächen zu verkaufen oder Pachten waren. Und dann dachte ich mir, so eine Figur, so ein dänische Pilot, der das macht, der diese Investoren über dieses in Anführungszeichen einfache, primitive, von allem Kapitalismus so weit entfernte Land fliegt, das ist eine geile Figur.
Ja, die ja dann auch vorkommt, aber als Frau.
Genau, aus der ist dann eine Frau geworden, die eine Cessna fliegt über die Ackerflächen.
Und die ihre ganz eigenen Gründe hat, das zu machen, weil sie nämlich eigentlich jemanden sucht.
Ja.
So, ne?
Genau. So kam eben das nächste Thema rein, dass ich dann gemerkt habe, ich wollte eigentlich nicht über die Vergangenheit Rumäniens und Ostdeutschlands schreiben, also vor 89. Mhm. Und dann wurde mir aber klar, dass ich dem nicht entkommen kann, wenn ich Figuren habe, die, sagen wir mal, die 50 überschritten haben.
Ja, klar.
Die haben ja damals auch schon gelebt. Und was haben sie denn da gemacht und so? Und
klar, ja.
Über diese Figur, diese Pilotin, kam dann eben die sozialistische Vergangenheit Rumäniens mit ins Spiel, weil sie ihre toten Eltern sucht, also die Leichen ihrer Eltern, die vor 89 ermordet worden sind.
Aber ich finde das total spannend, dass du sagst, dass du anfängst zu recherchieren, bevor du eigentlich weißt, was du recherchierst. Weil da ist ja dann auch, also da muss ja ein unheimliches Vertrauen da sein, was wahrscheinlich dadurch entsteht, dass man es auch so und so oft gemacht hat und es irgendwie gut gegangen ist, ne? Dass man sich da reinbegibt und denkt, die Geschichte wird schon auftauchen, sozusagen, die Geschichte wird sich zeigen und einfach so einem Interesse nachzugehen, weil, also wenn man jetzt die Romane gelesen hat, dann ist das für mich kaum denkbar, weil die sind so komplex, ja auch einfach geplottet, ne? Also so, ne, da ist ja so vieles, was ganz am Schluss ein stimmiges Bild ergibt, wo man sich am Anfang überhaupt nicht vorstellen kann, wie hat jetzt, ne, die verunglückte Familie in MacPom was zu tun mit der Cessna-Pilotin in Rumänien und so. Yeah. Und am Schluss kommt das alles zusammen. Also der Vorgang ist für mich völlig unbegreiflich, wie sich da dieses Muster ergibt, wenn man das nicht vorher sich aktiv ausgedacht hat.
Also ich habe tatsächlich sehr viel Vertrauen in, wie soll ich sagen, in die Reichhaltigkeit des Stoffes und vielleicht auch in meine Kreativität. Also das ist ja auch so eine selektive Form der Wahrnehmung. Ich sehe dann schon die Dinge, die ich verwenden könnte und die mir in irgendeiner Form nahe sind und die genau aus dem Grund dann auch in die Bücher reinkommen. Ich habe immer wieder Zweifel, ob ich am Ende es auch schaffe, das umzusetzen. Also das ist in der Musik ja wahrscheinlich ähnlich. Immer der große Zweifel da, wenn du am Anfang des Berges bist und einfach nur nach oben guckst und nach oben steigst, schaffst du das diesmal wieder?
Das zu vernähen am Schluss.
Richtig,
oder?
Und am Ende ein großes Ganzes draus zu machen. Also die Gefahr des Scheiterns, die uns ja immer begleitet und ja auch, da ist ja auch eine gewisse Wollust dabei, so ans eigene Scheitern zu denken. Aber das ist tatsächlich immer noch da. Aber so in die, dass sich die Dinge finden, die Geschichten finden, die Figuren finden und dass sie sich verknüpfen lassen auf die eine oder andere Weise, da habe ich ein sehr großes Vertrauen, weil ich ja auch ganz, ganz offen bin. Und wenn es nicht ein dänischer Hubschrauberpilot ist, ist es halt eine rumänische Cessna-Pilotin.
Verändert sich das dann teilweise auch im Schreiben noch, weil du merkst, das und das Detail hier würde wunderbar poetisch zusammenpassen, wenn das hier ein kleines bisschen anders wäre, also wenn diese Figur, mit der ich jetzt seit einem Jahr arbeite, doch jemand anders wäre?
Also wenn ich schon ein Jahr mit einer Figur arbeite, dann nicht eigentlich. Dann habe ich, glaube ich, die schon so abgeklopft, dass das nicht mehr passieren kann. Also dass sozusagen aus ihr alles rausgefallen ist, was für mich relevant sein könnte. Und da war eben dieses andere, was die Figur verändern würde, nicht dabei. Und wenn die dann auch schon so festgezurrt ist nach einem Jahr Arbeit, sie dann nochmal zu verändern, da würde ja aus dem anderen, aus den anderen Figuren und ihrer ganzen Storyline
alles
so rausbröckeln, das würde alles verändern, ja.
Aber zum Beispiel, also es ist ja natürlich schwierig, über Krimis so tief zu reden, weil man nicht verraten möchte für die zukünftigen Leser, die zuhören, was genau passiert. Aber jetzt genau bei der Tod in den stillen Winkeln des Lebens, da gibt es sozusagen am Schluss eine große Schleife, die für mein Gefühl ja eigentlich poetisch sozusagen auch Sachen vernäht. Ne? Also das Grundthema von diesem Landraub ist dann doch auch in der sehr persönlichen Unglücksgeschichte eines einzelnen Protagonisten auch schon gespiegelt, nämlich dass der seine Familie verliert in einem Autounfall in Mecklenburg-Vorpommern, was eigentlich nichts damit zu tun hat, aber dann doch über den Winkel, dass nämlich da auch ein Sandsturm aufgetaucht war, der ohne den Landraub und Raubbau am Land nicht passiert wäre.
Das ist eine schöne Formulierung, Raubbau am Land, das ist wunderbar, ja. Also die Art, wie wir mit Land umgehen, hat diesen Sandsturm nach Meinung der meisten Experten eben mit verursacht. Das ist ja ein realer Sandsturm. Es ist ein reales Ereignis 2011 im April.
Ja.
Eine Massen, Kollision auf der Autobahn südlich von Rostock mit 8 Toten, weil eben plötzlich der Sturm eine Sandwolke über die Autobahn getrieben hat und die Autofahrer von einer Sekunde auf die andere nichts mehr gesehen haben.
Ja.
Und das habe ich eben aufgegriffen, weil die Ursache eben ist, dass unmittelbar neben der Autobahn ein etwa 40 Hektar großes Feld ist, aus dem man sämtliche Gebüsche und Baumgruppen und sonst irgendwas entfernt hat, sodass also dieser Sturm da ungebremst drüber brechen konnte und die oberste Krumme mitgenommen hat. Es war ein sehr ausgetrockneter Acker.
Also, sind das Sachen, die du vorher weißt? Weißt du? Also sind das Sachen, die du relativ früh weißt, dass sich das verbinden wird mit einer Geschichte, die in Rumänien passiert? Oder sind das wie so Glücksfälle, wie so Funde unterwegs?
Das sind Funde. Das weiß ich am Anfang nicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, wie ich auf diesen Sandsturm gekommen bin. Ich habe mich dann halt mit Mecklenburg auch noch befasst und mit dieser Situation der Landwirtschaft in Mecklenburg. 28 der 30 größten deutschen landwirtschaftlichen Betriebe sind in Ostdeutschland. Und das hängt eben mit der Geschichte der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, LPGs zusammen. Und also es sind sehr viele große Schläge dort. Ja. Es sind aber auch sehr viele Investoren dort, die aus den ohnehin großen Ackerflächen noch größere gemacht haben, die also Zehntausende Hektar Land besitzen. Und das Ziel ist ja eben, die möglichst plan zu machen, diese Flächen, und von allem, was irgendwie stören könnte, zu befreien, damit diese riesengroßen Landmaschinen da einfach drüber brettern können.
Ja.
Und die Konsequenz sind dann eben 40 Hektar, wo nichts mehr ist, was einen Sturm bremsen könnte.
Ja.
Ja, und als ich mich da dann so eingelesen hatte, da bin ich dann irgendwann da drauf gekommen, und die Grünen, zwei Grünen Abgeordnete, glaube ich, haben damals auch tatsächlich versucht, den Eigentümer des Feldes zu verklagen, und das ist aber dann von der Staatsanwaltschaft irgendwie niedergeschlagen worden. Aber so kommen die Dinge dann ins Buch rein, ne? Wenn ich dann sehe, hey, das hat auch damit zu tun, auf eine andere Weise vielleicht, und das kann ich aber wunderbar nutzen für eine Figur, die ich mir vielleicht schon ausgedacht hatte, und so versuche ich eben die Realität und die Fiktion miteinander zu verweben.
Und die Geschichte schält sich sozusagen in diesem, weiß ich nicht, 7 Monate währenden Rechercheprozess so raus, und du fängst dann schon an, Fragmente zu schreiben? Oder?
Ich mache mir dann ganz viele Notizen, aber ich schreibe noch nicht Text. Es kommen in diesen 7 Monaten so allmählich die Figuren, die kristallisieren sich raus, zum Beispiel Hauptfigur.
Das weißt du nicht von Anfang
Nein,
an?
Nein, das weiß ich nicht.
Nein. Protagonist ist, Nein, sondern irgendjemand spiegelt sich quasi in dein Herz und wird immer wichtiger und drängt sich so in den Vordergrund sozusagen.
Ja, das sind so ein bisschen die Legenden, die Autoren gerne erzählen, dass die Aha. Figuren unbedingt geschrieben werden wollen oder ja. wie auch immer. Nein, das denkt man sich alles aus, und das konstruiert man und baut man, indem man halt unendlich lange drüber nachdenkt, bis man das Gefühl hat, das stimmt so ungefähr.
Mhm.
Ich bin eigentlich anfangs davon ausgegangen, dass ich eine deutsche Hauptfigur habe, weil ich nun mal ein deutscher Autor bin.
Ja.
Dann habe ich lange auch damit gehadert, mir gedacht, du kannst ja nicht einen Roman schreiben, der zum Teil in Rumänien spielt, und eine deutsche Hauptfigur nehmen. Das ist blöd. Du kannst aber auch keine rumänische Hauptfigur nehmen, weil du bist kein Rumäne. Wie willst du das authentisch gestalten und auch den Lesern plausibel verkaufen? Also das war ein bisschen schwierig, bis ich mir dann gedacht habe, es muss ein Rumäne sein. Es geht überhaupt nicht anders. Und dann habe ich halt versucht, über Monate eine plausible, authentische Figur zu gestalten. Diesen Kommissar, Johann Kosma. Ja, weil ich dachte, das ist nötig. Also es kann kein Deutscher sein. Das ist ja albern.
Ja, also ich finde das wirklich total spannend, dieses Großangelegte, ne? Weil ich immer denke, bei mir bisher zumindest, ne? Also wenn ich einen Song schreibe, dann habe ich genau diese gleiche Risikosituation, dass man immer diese Chance des Scheiterns im Augenwinkel hat. Und natürlich ist es ein herber Verlust für mich, einen Song zu verlieren, und es fühlt sich auch ganz, ganz existenziell und fürchterlich an, wenn dann irgendwas nicht klappt. Aber trotzdem ist es nicht 7 Monate Recherchearbeit und dann merke ich, dass irgendwas nicht aufgeht oder so, ne? Also das fand ich, als ich mit Andreas Dresen gesprochen habe, zum Beispiel auch faszinierend, ne? Und das bei dir ja dann auch ein bisschen verwandt, also dass man Sachen ganz groß anlegt und trotzdem noch relativ lange die Chance besteht, dass das vielleicht auch doch nicht funktioniert.
Ja, es ist vielleicht, also ich war mir immer sicher, ein Kriminalroman über Landgrabbing wird funktionieren. Nur kriege ich das hin, dass er funktioniert. Ist meine Herangehensweise die richtige und verzettle ich mich nicht und kann ich den Leuten diese abstrakte Thematik nahebringen? Es ist wirklich auch so, dass meine Verlegerin von Dumont, als der Roman dann erschienen war, gesagt hat, sie hatte echt Zweifel bei dieser Thematik, ob das ausreichend viele Leute interessiert. Und das war bei mir natürlich auch so, ne? Und jetzt ist es von der Anzahl der verkauften Hardcover der erfolgreichste meiner Romane geworden.
Und auch der, wo du den ersten Platz vom deutschen Krimipreis für gekriegt hast.
Ich hatte zwar schon öfter den Krimipreis, aber noch nie den ersten.
Den ersten. Also, aber du hattest ja auch vorher schon sehr groß angelegte und komplexe, so rechercheintensive Sachen geschrieben, oder? Also ich habe das Gefühl, ein bisschen hast du ja auch schon etabliert, dass du damit durchkommst oder so. Ne? Also es, ja. Weil irgendwie haben die Sachen ja immer so eine zweite Ebene oder fast alle. Mhm. Also ich habe jetzt 4, 5 gelesen und immer gibt es eine zweite Ebene, die eigentlich eben was ist, was man als Thema umreißen könnte. Ne? Also quasi wie so eine politische Backstory, ne? Ob das ein Neonazi-Ring ist, wo man danach dann sehr viel schlauer darüber ist, wie das eigentlich deutschlandweit funktioniert. Und ne, seit ich im Weißen Kreis gelesen habe, jetzt bestimmte Nachrichten anders lese, ne, weil mir das geholfen hat, das einzuordnen. Oder du hast einen Roman, der in Algerien spielt. Und dann geht's
verfilmt wird.
Wo es um Waffenexporte geht. Ne? Aber trotzdem hast du ja immer im Vordergrund eigentlich eine Kriminalgeschichte und eine sehr emotionale Geschichte mit komplexen Charakteren. Also das ist ja jetzt nicht ein, ich hätte jetzt zu niemandem gesagt, das ist ein Buch über Landraub.
Ja.
Weißt du, sondern das ist die Szenerie ist das. Das ist der Backdrop.
Ja.
Sozusagen, ne?
Also man erfährt sehr viel über Landraub.
Genau.
Allgemein, vielleicht dann auch in Rumänien oder in Deutschland, Mecklenburg. Aber es ist nicht ein Roman über Landraub, ja. So würde ich es auch nicht nennen. Aber das ist eben genau das, was mir wichtig ist. Ich will ja nicht einfach nur einen Kriminalroman schreiben, wo einer eine Leiche findet und dann rausfindet, wer der Mörder ist und dann was irgendjemand, sondern das, also eigentlich schreibe ich natürlich schon über Landraub. Mhm. Ich schreibe über Charaktere, die davon in irgendeiner Form betroffen sind und sei es nur dann durch den, der Polizist, der halt durch den Fall davon betroffen ist. Aber also mir geht es natürlich schon um die Figuren, die in diese Thematik hineingesetzt sind und davon affektiert sind.
Und ich meine, oft ist ja dann auch die Leiche quasi beinahe sowas wie ein tragisches Beiprodukt von einer viel größeren Geschichte. Ne? Also es ist selten so, dass man denkt, der perfide, die perfide Psyche von jenem Mörder. Mhm. Also was ja oft so der, ne, der Hintergrund von vielen Krimis ist, dass man dann die Psyche von einem so einem Charakter total versteht und geschockt ist, dass der das jetzt gemacht hat und so. Und das ist ja überhaupt nicht, darum geht's ja überhaupt nicht. Sondern oft ist es ja so, dass durch einen, also bei dir, dass durch sehr komplexe, tragische und irgendwie brutale Umstände auch noch jemand zu Tode gekommen ist. Und das finde ich, macht das aber dann auch so real und bedrohlich auch, ne? Weil das dann sowas hat, wo man denkt, ja, das glaube ich, dass sowas so passiert. Mhm. Ne? Dass es einfach schmutzige und irgendwie kalte, fiese Gewerbe und so gibt, ne? Oder politische Zusammenhänge, in denen dann auch mal jemand, der gar nicht so gemeint war, zum Beispiel zu Tode kommt.
Ja.
Oder so. Und das finde ich total spannend, dass das eigentlich oft gar nicht so die Hauptsache ist.
Ja, das stimmt. Also es kommt sozusagen immer im Zuge der Thematik. Also es ist durch die Thematik bedingt, dass jemand zu Tode kommt. Also das, es muss auch immer für mich schon, wenn es denn Mord gibt, einer sein, der dem Leser auch wehtut, weil ich finde, das, also das betrifft mich sicherlich auch, aber wir Krimi-Autoren gehen mit Tod ein bisschen zu salopp um. Es ist ja doch das Schlimmste, was im Leben derer, die zurückbleiben, passieren kann, wenn ein geliebter Mensch eben stirbt. Das heißt nun auf natürliche Weise noch schlimmer dann, wenn er eben ermordet wird. Und ich finde schon, also das ist zumindest der Anspruch an mich, dass ich auch versuchen möchte, dem Rechnung zu tragen. Also es verändert das Leben der Menschen, die um diesen Verlorenen dann herum gruppiert waren.
Ja, die tun allesamt immer sehr weh.
Ja.
Die Todesfälle in deinen Büchern, ne?
Genau, also und deswegen muss es dem Leser eben auch wehtun. Ne? Das ist natürlich auch die Möglichkeit zu erreichen, dass man als Leser dann auch wieder versteht, was das eigentlich eben bedeutet, wenn auf einer Buchseite ein Mensch ermordet wird.
Ja, und irgendwie auch dann die Auflösung des Falls gar nicht so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber nicht so die Cleverheit an der Auflösung oder so, so in den Vordergrund drückt und so ein bisschen was Sportliches kriegt oder so, sondern die Auflösung, wer es dann am Ende war, trumpft nie den Verlust oder löst das nicht. Ne? Ja. Es ist nie so, dass man dann danach denkt, na dann ist ja gut, dann wissen wir, wer es war, kann das nie wieder machen.
Ja.
So, ne? Sondern es bleibt immer sehr tragisch und irgendwie unaufgelöst
also
auch.
Es ist eine Lücke, die nie wieder geschlossen wird. Das versuche ich schon auch zu vermitteln. Um nochmal auf die Recherchezeit oder dieses Arbeitsjahr, wie du es genannt hast, zurückzukommen. Nach der Recherche mache ich ein Konzept 3-4 Monate und dann erst fange ich wirklich an zu schreiben. Und ins Schreiben hinein mischt sich dann natürlich auch immer wieder nochmal Recherche. Sei es, dass ich irgendwo nochmal hinfahren muss oder mit Leuten telefonieren muss oder irgendetwas einfach nicht weiß, worüber ich jetzt aber schreiben will, dann muss ich nochmal lesen. Das geht dann Hand in Hand, aber es gibt tatsächlich diese drei Stadien: Recherche, Konzept und dann Textschreiben.
Und in dem Konzept ist dann aber, bevor du das Konzept anfängst zu schreiben, weißt du trotzdem schon, dass alle Teile da sind, die du brauchst? Oder ist es so, dass du das Konzept anfängst zu schreiben und teilweise noch ungelöste Probleme hast und dann?
Ja, ganz viele. Ganz viele ungelöste Probleme. Also das Schreiben ist eigentlich ein einziges Sammelsurium ungelöster Probleme und Zweifel, die dann immer wieder kommen. Ich fange halt irgendwann mal an, weil ich ein Ausgangsbild vor Augen habe. Also wenn man sich dann 7, 8, 9 Monate mit einer Thematik beschäftigt hat, dann, bei mir ist es zumindest so, dann kommen Bilder. Zum Beispiel kam dann eben dieser Sandsturm in Mecklenburg und der Mike Winter, der mit seiner Familie da reinfährt und seine Familie verliert. Und ich dachte mir, das ist mein Anfangsbild. Und dann kann ich darüber schreiben, nach monatelanger Beschäftigung damit sozusagen. Und dann hatte ich für den Cosma den ja etwas bedächtigen, melancholischen, ruhigen Charakter. Auch so ein Anfangsbild, dass der steht vor seiner Hütte, vor seinem Häuschen da in Temesch war und blickt auf den Kanal direkt gegenüber, der halt so, wie sagt man, einbetoniert ist.
Begradigt
ist, genau. Und denkt sich dann, ja, mein Leben ist ja eigentlich genau wie dieser einst wilde Fluss, begradigt und ruhig und ein bisschen dröge. Also es kommen dann Bilder und dann fange ich an, die Bilder umzusetzen in Text, beziehungsweise ich schreibe also im Konzept über diese Bilder und dann kommt so eins nach dem anderen und dann irgendwann habe ich dann mal so viel, dass es natürlich auch so eine gewisse Selbstverständlichkeit hat, was jetzt als nächstes kommen muss, welche Figur oder welches Ereignis, die Struktur ergibt sich dann irgendwann von selbst. Aber ich glaube, bei Tod in stillen Winkeln des Lebens habe ich ungefähr, ich weiß nicht, die Hälfte vielleicht konzeptionell festgelegt und dann angefangen zu schreiben. Also ich wusste noch nicht, wie die zweite Hälfte dann so genau aussieht. Ich bin auch immer so frei sozusagen meiner Kreativität gegenüber, dass ich das Konzept verändere, wenn ich das Gefühl habe, beim Schreiben, jetzt habe ich aber eine viel bessere Idee, ich muss da jetzt abbiegen und es anders machen. Und naja.
Und ist diese Konzeptphase, wie ich mir das jetzt so vorstelle, dass du wie der Serienmörder in der Serie dann irgendwie an der Wand riesige, weiß ich nicht, mit roten Fäden verbundene Fotokollagen hängen hast? Und also visualisierst du das? Musst du das irgendwie groß visualisieren, um den Überblick zu behalten? Oder machst du das alles am Computer oder in Notizbüchern?
Ich mache es am Computer. Mir fehlt tatsächlich immer noch die ideale Möglichkeit, es zu visualisieren. Ich mache jetzt auch ein bisschen Drehbuch seit ein paar Jahren und habe mir dafür eine Korktafel gekauft und visualisiere mit Karteikarten. Habe das bei den Romanen aber noch nicht gemacht. Ich mache es manchmal mit PowerPoint. Ich arbeite seit einigen Jahren auch mit einer Drehbuchsoftware, Drama Queen.
Klingt gut.
Ja. Ist eine Berliner Firma, super, super Software, wo ich so verschiedene Ebenen habe und eben Text schreiben kann, aber auch eben konzeptionell die einzelnen Schritte mit Drag and Drop das verändern kann und so weiter. Eben auch als Versuch, es so ein bisschen zu strukturieren und zu visualisieren, aber so das Ideale fehlt mir tatsächlich noch. Ich bin auch, also das Arbeiten ist bei mir oft auch ein Suchen nach der richtigen Arbeitsform.
Ja, bei also mir auch.
Schreibe ich dauerhaft jetzt noch in Word oder gehe ich jetzt schon zu Drama Queen? Gehe ich da in Plot Treatment? Wie mache ich das?
Also auch für einen Roman.
Ja.
Naja. Das ist natürlich toll, ne? Weil eigentlich, klar, so ein visuelleres Tool zu benutzen, ist bestimmt total hilfreich.
Ja, die haben jetzt, glaube ich, im neuen Upgrade auch so eine Karteikartenfunktion. Da freue ich mich jetzt drauf und gucke mal, ob, weil wie gesagt, irgendwas fehlt mir noch.
Ich habe gerade von was gelesen, aber ich meine, also ich fange ja wirklich gerade erst an, mich da rein zu wurschteln, aber ich finde, das klingt toll. Das ist Scrivener. Kennst du das?
Ich habe auch davon gehört, ja, ist auch eine Drehbuchsoftware, oder?
Nee, eigentlich im Prinzip für Autoren.
Ja.
Also jetzt nicht auf Drehbuch spezifisch und das klingt so, als würde es mir Spaß machen, weil ich das einfach mag, so, ne? Also ich mag eben Visualisierung und ich arbeite auch immer mit Karteikarten und aber dann halt auch auf dem Boden sitzend und Zeug rumschiebend und ich kann mir vorstellen, dass mir das Spaß machen würde. Also es ist anscheinend funktioniert es da sehr gut, dass man auch so Sachen gleichzeitig im Blick behalten kann und rumschieben kann. Ne? Also gucken, was macht dieses Ding, wenn ich es hier rüberschiebe? Ach nein, schiebe ich es zurück und so.
Gucke ich mir mal an. Aber ich bin ein Drama Queen Fan und also davon werde ich glaube ich nicht mehr weggehen.
Guck ich mir mal an, finde ich klingt sehr gut schon, der Name ist toll.
Aber was mir noch fehlt, ist so eine Möglichkeit, die Figuren in einem größeren Ganzen anzuordnen und dazu benutze ich tatsächlich auch manchmal irgendwie so ganz große weiße Blätter und ordne die Figuren darauf an. Jetzt habe ich in diesem Drehbuchlehrgang, den ich in Berlin auch mache, haben wir mit Playmobil-Figuren gearbeitet und das werde ich für die Romane sicher auch mal nutzen, dass man eben einfach Playmobil-Figuren nimmt und dann entsprechend der Konstellation der Charaktere aufstellt und dann auch eben um so die Beziehungen untereinander ein bisschen klarer zu haben. Und also sowas fehlt mir. Auch, sage ich ganz ehrlich, um vom Computer wieder ein bisschen mehr loszukommen.
Ja,
ne?
Genau. Das wollte ich dich nämlich fragen, ob du dann, wenn du schreibst, in der Schreibephase wirklich die ganze Zeit am Computer sitzt oder ob du zum Beispiel, was ich jetzt öfter irgendwie gelesen, gehört habe, diktierst oder so?
Nee, diktieren überhaupt nicht. Ich habe ja niemanden, der das dann transkribiert. Das muss ich ja dann selber machen. Also dann sitze ich ja doch wieder am Computer. Nein, ich kann am Computer einfach am schnellsten, effektivsten arbeiten. Wenn ich irgendwie unterwegs bin, keinen Computer habe, dann hacke ich es ins iPhone oder da diktiere ich dann tatsächlich manchmal, damit ich es nicht schreiben muss, in die Notizfunktion. Oder ich schreibe es mir auf Notizzettel oder sowas. Aber
Auch Notizbücher oder also
Notizbücher
so,
auch, ja.
Weil zum Beispiel Neil Gaiman, ne, der schreibt alles per Hand in den ersten Entwurf. Das fand ich total beeindruckend.
Wie alt ist der Mann?
Na, der ist geht auf die 60 zu. Hm.
Na, ich gehe zwar auch bald auf die 60 zu, aber.
Aber ich glaube auch, dass er in seiner Altersgruppe, Bezugsgruppe damit bestimmt der Einzige ist. Also ja. Das finde ich schon sehr speziell. Aber er erklärt das ganz toll und ich fand es sehr einleuchtend, dass er meinte, dass das Gehirn sozusagen anders funktioniert, wenn man nicht so viel reparieren kann. Ne? Okay. Und dass er sich
holt also die Bestleistung aus dem Gehirn heraus.
Also ich glaube einfach, ich weiß gar nicht, ob es die Bestleistung ist, aber er meinte, dass die Struktur tatsächlich anders funktioniert. Aha. Also dass man anfängt, anders zu denken. Mhm. Ne? Eigentlich halt nicht mehr denkt, während man schreibt, wie man es am Computer macht, sondern eigentlich schon wissen muss, wo der Satz hingeht und so. Ne? Und das fand ich ganz...
Also das ist, glaube ich, intellektuell eine große Leistung, vorher schon zu wissen, wo der Satz hin muss. Mhm. Da habe ich große Achtung davor. Ich arbeite ja so wie beim Zwiebelschälen. Ne? Ich schreibe die Zwiebel hin und dann schäle ich alles wieder ab, bis dann nur noch ein ganz kleiner Teil eben übrig bleibt. Also und meine Erfahrung ist eben, dass ich so am besten zu dem Punkt komme, den ich erreichen will und den ich vorher eben überhaupt nicht kenne.
Ja.
Ich schreibe zwei Seiten und dann fange ich an, die zu überarbeiten und am Ende sind es dann noch vielleicht 1,5 Seiten, aber die sind dann schon so, dass ich sie auch rausgeben könnte. Also sie sind dann noch nicht ganz fertig, aber da ist dann schon so die Form da, die ich suche und vor allem der Sound. Es gibt ja Kollegen, die das können, die schreiben erstmal den ganzen Text runter, ganz egal wie er klingt und wie viel Schrott drin ist und dann fangen sie an, ihn zu überarbeiten.
Das ganze Buch, ne? Stephen King zum Beispiel habe ich gelesen, der schreibt wirklich den kompletten Roman quasi runter, ohne in den Rückspiegel zu gucken, legt den dann 6 Wochen weg und macht was ganz anderes und darf wirklich nicht reingucken und dann fängt er an mit dem Edit.
Ja, die Distanz ist natürlich sehr heilsam. Mhm.
Ich glaube, ich könnte es aber auch nicht. Also ich würde auch eher, oder so wie ich jetzt verstanden habe, wie du das machst. Also man schreibt, sagen wir mal, 2 Seiten runter, dann geht man zurück und überarbeitet die. Dann nimmt man sich die nächste Szene oder den nächsten Ausschnitt und macht den erstmal grob, dann wieder fein.
Ja.
Und am Schluss wahrscheinlich noch mehrere Durchgänge.
Ja, ja, das
Feinarbeit wieder so, ne?
Genau. Und da stellt sich ja dann auch eine gewisse Distanz ein. Dann lässt man es mal ein paar Wochen liegen und fängt dann wieder irgendwie von vorne an, das ganze Teil nochmal zu überarbeiten. Aber für mich ist einfach sehr wichtig, dass ich nach einer Woche oder was auch immer 4, 5, 6 Seiten stehen habe, die ich gut finde und die ich auch jemandem vorlesen könnte, ohne mich zu schämen. Einfach um das Gefühl zu haben, ich habe den Sound, den ich will. Das stimmt für mich so. Das brauche ich, um überhaupt Lust zu haben, weiterzumachen dann.
Ja, und du lernst ja, denke ich, dann auch im Edit wieder was, also im Überarbeiten, was schon wieder einfließt in das nächste, was du schreibst, oder? Also ich denke, du gehst ja so ein bisschen, ich könnte mir sonst vorstellen, dass wenn man den ganzen Roman runterschreibt, man am Schluss irgendwas merkt, was man auch gleich hätte mit reinnehmen können, ne? So.
Ich hätte, glaube ich, auch Angst, dass mir zu viel entgeht, wenn ich zu schnell arbeite, eben gerade an Ideen oder auch an Tiefe der Charaktere. Ich muss denen ja wirklich auch ganz auf den Grund kommen. Ich muss ihnen nahe kommen. Und das geht bei mir eigentlich nur durch langsames Arbeiten. Also der Punkt ist ja, und das ist jetzt das, was ich über die Drehbucharbeit lerne und was mich wahnsinnig fasziniert, ist letztlich an die Essenz zu kommen. Und dann in der Lage zu sein, die Essenz in so wenigen Wörtern zu vermitteln, wie es überhaupt nur möglich ist. Mhm. Also eben nicht mehr 5 Sätze zu brauchen, in denen die Essenz dann irgendwie auch irgendwo noch drin ist, sondern wirklich nur noch einen Satz zu haben, der genau die Essenz trifft und widerspiegelt und auch vermittelt dem Leser.
Das finde ich total toll, ne, wenn man da einen Blick für entwickelt, beim Lesen auch, ne, wenn man merkt, wie Leute das machen. Also, dass man dann manchmal auch merkt, wieso diese eine Idee, die so ganz verdichtet ist, dann eigentlich im Prinzip nur dreimal im Verlauf der ganzen Geschichte vorkommen muss und dadurch ist aber alles gesetzt oder so. Ne? Also ich glaube, das stelle ich mir auch schön vor, wenn man im Schreiben diese Sachen dann bemerkt, wenn man denkt, ah, jetzt habe ich das hier ganz am Anfang einmal und hier blüht's wieder auf und damit ist es eigentlich gesetzt.
Ja, also ich behaupte nicht, dass ich das wirklich kann, aber es ist zumindest so der Ehrgeiz, das zu versuchen oder in vielen Büchern hast du zwei, drei Absätze, die genau zu erklären versuchen, wer diese Figur ist und wie sie tickt und was sie mag, wo alles ausgesprochen wird und du hinterher trotzdem kein Gefühl hast, wer ist das, ne? Wie tickt die wirklich?
Ja.
Du bist ihr nicht nahe und ich bin davon überzeugt, es reicht, also bei großen Autoren reicht ein Satz, ein einziger Satz und du bist dieser Figur einfach nahe. Und diese Sätze zu finden, das ist so mein Ansporn. Vielleicht werde ich es mal mit 80 dann auch können.
Also ein paar Leute finden, dass du es schon kannst.
Ja, danke.
wenn du dann, also ich möchte gerne natürlich auch noch auf Louise Boni zu sprechen kommen. Also weil wir haben jetzt ganz lange über einen Roman gesprochen, also über den neuesten, den mit dem großen Preis. Und dem langen Titel, Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens, der auch wirklich sehr schön ist und mich sehr berührt hat und sehr dunkel und unangenehm ist, aber auch in Teilen. Und das ist kein Louise Boni-Roman, obwohl du eigentlich sozusagen bekannt geworden bist mit einer Reihe, mit einer Kommissarin, die inzwischen, glaube ich, 6 Bände bekommen hat. Und diese Kommissarin ist eine Freiburger Kommissarin und auch eine sehr spezielle Kommissarin, ne? Also eine sehr komplexe Person mit vielen Abgründen und aber auch sehr unterhaltsamen Abgründen. Und die anderen Romane spielen ja jetzt auch viel im Ausland und das hat dadurch sowas Exotisches, ne? Dass man auch sehr viel lernt über, also was du wahrscheinlich parallel auch gelernt hast, über Rumänien, über Algerien.
Yeah.
Und ich fand das aber total spannend, diese Krimis, die in Freiburg angesiedelt sind. Und ich bin in Freiburg aufgewachsen und Freiburg hat ja sowas, also ich bin nicht in Freiburg geboren, aber in Freiburg aufgewachsen die ganze Schulzeit und habe dadurch aber so ein bisschen so einen sehr intimen Außenseiterblick. Und ich fand das sehr spannend, so dunkle Sachen passieren zu lassen in dieser hübschen, heilen Welt von Freiburg. Und ich kann mir eben, also das war dadurch sehr real, sehr und beunruhigend auch, ne, dass man denkt, ja, ich glaube, so ist das in Freiburg bei der Kripo, weil natürlich gibt es da organisierte Kriminalität und Neonazis und all das unerfreuliche Zeug, was es im Rest der Welt auch gibt. Aber hast du dir Freiburg deswegen auch ausgesucht?
Weil es eigentlich so eine heile Welt ist und ich da mal ein bisschen Düsternis reinbringen
wollte. Ja, weil der Kontrast so schön ist, ne? Also weil man damit so viel machen kann.
Also ich hatte so ein paar Gründe, weshalb ich Freiburg genommen habe. Das war schon auch einer davon, also der Kontrast, aber es hatte wirklich in erster Linie den profanen Grund, dass ich für die Louise Boni so einen bikulturellen Hintergrund wollte und dann überlegt habe, also ein Elternteil ist deutsch, was könnte der andere sein? Ich war damals mit einer Italienerin verheiratet und da war mir Italien einfach zu nah an mir dran. Also was könnte es noch sein? Und dann irgendwann kam ich dann eben auf Frankreich, mag Frankreich auch wirklich sehr gerne und fand dann das schön, so diese Kombination Deutsch-Französisch. Und jetzt ist eben der Vater von ihr Franzose, der unbedingt in Deutschland leben will. Die Mutter ist Deutsche, die unbedingt in Frankreich leben will. Die sind getrennt. Und Louise ist da so, also die Frage der Identität spielt ja auch immer so ein bisschen eine Rolle, aber sie lebt eben in Freiburg. Also das war eigentlich so der ausschlaggebende Grund dann dafür. Und natürlich auch, dass Freiburg ja so in ganz anderen Kontexten bekannt ist als jetzt durch die hohe Verbrechensrate, die es dann natürlich auch nur in den Freiburg-Krimis gibt. Es gibt ja noch andere auch. Also das war so der Grund.
Und sie fährt ja dann auch da viel so übers Land und nach Frankreich rein und so, ne? Also es ist ja dann auch die französische Kriminalpolizei spielt immer mal rein und dann kriegt sie mit denen irgendwelchen Ärger und verhakt sich und die unterschiedlichen Systeme.
Die Zusammenarbeit mit denen, ja.
Klappt so mittelgut oder mit zwischen ihr und denen klappt es eigentlich noch ganz gut, zwischen ihren Kollegen und denen klappt dann gar nichts mehr.
Da hat mir mal ein Kripo-Mann aus Freiburg gesagt, wir kriegen leichter Informationen aus Moskau als aus Mulhouse, direkt jenseits der Grenze.
Ja.
Also da war das noch nicht so, ist ein paar Jahre her, da war das noch nicht so gut organisiert alles. Mittlerweile gibt es ja auch ein deutsch-französisches Zentrum der Polizei in Kehl. Ja, die Boni-Phase, die ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie abgeschlossen ist, ehrlich gesagt. Ich bin so am Überlegen. Ich habe immer gesagt, ich schreibe auf jeden Fall nochmal einen siebten. Mir machen die anderen einfach sehr viel Spaß mittlerweile. Und ich habe ja vor dem sechsten Boni den ersten geschrieben ohne sie.
Ja.
Und nach dem sechsten Boni dann zwei ohne sie.
Ohne?
Und jetzt entsteht ein dritter, also insgesamt vierte ohne sie. Also es könnte so auch weitergehen. Die Herausforderungen sind einfach größer in diesen anderen Romanen, weil, wie du schon gesagt hast, da sind immer sehr viel deutlicher noch größere Themen und sie gehen ins Ausland und sie versuchen so einen etwas größeren Ausschnitt der Welt zu erfassen, die also ja immer mit Deutschland sehr viel zu tun hat, aber eben doch dann international ist. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Auch stilistisch finde ich es viel, viel anspruchsvoller und deswegen, irgendwann wird es mal noch einen geben, aber ich weiß noch nicht wann.
Na, ich kann mir halt auch vorstellen, dass diese Charaktere, die du jetzt hast in den neueren Romanen, dass natürlich mehr Spielraum dann auch, ne? Wer wie wichtig werden darf. Und in so einem Boni-Krimi wäre halt immer klar, dass sie eigentlich der Dreh- und Angelpunkt ist und irgendwie auch bleiben muss. Und das schränkt ja wahrscheinlich dann irgendwie auch ein. Also
das schränkt ein bisschen ein. Ja, das war für mich damals ganz wichtig, dass eben, es gibt immer einen Prolog, der ist aus der Perspektive von jemand anderem, aber der Rest des Romans ist immer aus Perspektive von Boni. So wollte ich das und so würde ich es auch weitermachen. Es schränkt natürlich auch thematisch ein. Also du kannst ja nicht jedes Thema jetzt nach Freiburg dann holen. Da war ich ja sowieso schon.
Du könntest höchstens Louise Boni nach Algerien schicken.
Das hätte ich machen können.
Weil sie hat ja ausgeprägte Fluchttendenzen. Immer mal.
Ja.
Könnte sie natürlich machen. Aber ich verstehe das halt. Also ich bin ja jemand, der dem Wandel sehr zugetan ist. Ja. Und kann das gut verstehen, dass man sowas auch einfach irgendwann loslässt und beendet. So, ne? Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass sie dir sehr nah ist und dass man dann irgendwie auch selber wissen möchte. Also es ist eine sehr, nicht gequälte Persönlichkeit, aber doch eine mit quälenden Abgründen. So, ne? Sie hat so und dann ja teilweise auch nicht und so. Aber irgendwie, ich kann mir schon vorstellen, dass man dann als Schöpfer irgendwie wissen will, wie es mit ihr weitergeht und wie es ihr geht, so, weil sie hat es ja irgendwie nicht leicht.
Ich für mich weiß eigentlich schon, dass sie, ich meine, die wird nie eine super glückliche
ausgeglichene
Frau werden, die jetzt in Harmonie mit ihrer Umwelt lebt, aber sie wird schon ihren Frieden finden. Auf jeden Fall. Dazu ist sie für mich zu vorbildhaft auch im Kämpfen. Also das ist ja was sie auszeichnet, dass sie eben nicht aufgibt, auch nicht den Kampf gegen ihre eigenen Dämonen aufgibt, sondern sie kämpft einfach immer weiter. Sie übertreibt damit ja auch, aber sie wird nicht aufgeben.
Ja, sie ist von Terrier.
Genau. Ja.
Also mir hat die unheimlich Spaß gemacht.
Sondern eher als Löwin.
aber so, sie ist sehr stur und also ist eine tolle Kommissarin. Man möchte gerne wissen, wie es mit ihr weitergeht. Aber ich kann das total verstehen, also dass man sich auch eingeschränkt fühlt, ne, durch immer so ein Gleichen. Das ist ja fast wie so ein Cast, den du dann da hast. Also da wechseln dann Leute und es versterben auch immer mal welche und kommen neue, aber dass man ab und zu mal ganz neue Leute einführen muss.
Es ist natürlich auch so einfach mittlerweile ein bestehendes Format, das ich dann wieder mit einem neuen Inhalt füllen muss. Und ich habe sehr, sehr viel Unwillen so Formaten gegenüber. Und ich müsste natürlich auch wirklich aufpassen, dass ich nicht anfange, mich zu wiederholen dann mit den
Geschichten. Hat es dir denn grundsätzlich Spaß gemacht, eine Serie zu schreiben, also eine Reihe? Würdest du zum Beispiel Lust haben, jemand Neuen zu etablieren und dem wieder 6 Bücher lang zu folgen, oder würdest du das nicht mehr machen?
Ich würde das nicht mehr machen. Mhm. Ich finde es gut, dass ich es gemacht habe. Ich bin sehr froh. Und die Boni-Bücher haben ja wirklich auch den Weg geebnet für die anderen, die dann folgen konnten. Und also 2004, als der erste erschienen ist, und 2006, da war schon auch der Response auf diese Figur sehr, sehr groß. Also die Leute fanden die schon gut. Manche haben sie überhaupt nicht gemocht und manche fanden sie einfach irgendwie so eine coole Type. Und also ich habe ihr sehr viel zu verdanken. Aber ich wollte ja eben aus der Reihe raus und würde jetzt nicht wieder in Form von Romanen eine neue Reihe etablieren wollen. Ich bin am Ende von diesen Büchern, in denen sie nicht auftaucht, immer versucht, da nochmal ein zweites zu machen, weil ich die Figuren irgendwie dann so lieb gewonnen habe. Mhm. Aber ich mache das nicht, nee.
Das kann ich mir vorstellen, dass das schwer ist, ne? Leute wieder loszulassen, nachdem man eben 2 Jahre mit ihnen verbracht hat, ne? Und sie ja eigentlich im Prinzip dann auch erst auf den letzten Metern so richtig kennenlernt.
Ja, und das sind ja auch, ich muss jetzt überlegen, ob das wirklich so ist, in aller Regel ist es bei diesen Büchern ja so, dass sie auf den letzten Metern dann auch erst in so einen, ja, in so einen Zustand des Lichts wiederkommen, der Hoffnung. Also sei es nun beim Tod in den stillen Winkel des Lebens, der Cosma, der sich dann seiner Vergangenheit stellt und dann auch so eine ansatzweise lichtere Zukunft hat, dann gibt's ja auch eine Frau, die er gut findet. Und ja, dann denke ich mir, ich würde das aber jetzt schon auch gerne noch erzählen in einem Jahr, wie die beiden miteinander sind, so, ne?
Ja.
Aber das mache ich nicht, nein.
Was ich ganz lustig finde, also im Sinne von inspirierend und mir lustig vorstelle zu machen, ist, wie Neil Gaiman das macht. Der hat eben dann teilweise so, also er schreibt dann einen riesigen Roman, American Gods, und dann gibt es wie so Spin-offs, also sehr filmisch gedacht, ne? Also der schreibt dann noch 2 Kurzgeschichten zu einem Roman und lässt da, lebt da noch irgendwas aus, was für ihn noch gefehlt hatte. So, das finde ich ganz reizvoll oder so, ne? Kann ich mir vorstellen, dass das einfach Spaß macht.
Ich habe die Vorgeschichte von Boni tatsächlich dann auch mal in einer Kurzgeschichte erzählt.
Die tragische, die immer nur angedeutet wird, der Fall, der ihr quasi das Genick gebrochen hat, ne? Genau. So ein bisschen, der wird immer in den anderen nur angespielt.
Wo sie ein Kind nicht retten konnte. Ja, und den Kindesentführer dann erschossen hat und man dann nie so genau wusste, warum macht sie sich da jetzt so Vorwürfe? Ist es mehr als sozusagen ein Notwehrakt gewesen?
Normales Polizistentrauma.
Ja, oder normales Polizistenverhalten auch. Ja. Und da habe ich dann eine Kurzgeschichte drüber geschrieben, die ich auch mochte eigentlich. Aber nein, ich will schon abschließen mit den Sachen und
neue Sachen machen.
Neue Sachen machen, ja.
Aber will ich ja auch immer, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Und weil wir kommen so langsam zum Ende, aber was ich natürlich wahnsinnig spannend finde an diesem Rechercheaufwand, ne, und an diesem Umstand, dass man da so tief rein muss, ist, ob du manchmal das Gefühl hast, dass du dich schützen musst, um nicht schlecht drauf zu kommen. Also gerade die Freiburg-Krimis komischerweise mehr als die anderen, aber komischerweise, ich meine, da bin ich aufgewachsen, so, ne? Aber wenn ich mir dann denke, wenn man in so reale Abgründe reinguckt, wie eben Menschenhandel, also Kinder, die verkauft werden an Familien oder irgendwie Vergewaltiger, die gedeckt werden von der Polizei, das sind ja alles wirklich sehr unerfreuliche Sachen, die da passieren und die sich aber sehr echt anfühlen. So, ne, sehr, man hat das Gefühl, das ist jetzt irgendwie eine Seite von Freiburg, die ich nicht unbedingt sehen wollte, aber die ist wahrscheinlich da. Mhm. musst du da manchmal aufpassen, nicht schlecht drauf zu kommen, wenn du da so tief reingehen musst in diese Dunkelheiten?
Nein, eigentlich nicht. Das, ich glaube, dass ich das durch die Figuren erlebe. Ich sublimiere das irgendwie und die Figuren erleben es für mich. Also vor allem Boni dann, die ja da immer auch sich sehr stark mitnehmen lässt, beziehungsweise sich wenig abgrenzen kann durch das, was sie, also von dem, was sie erlebt an Grausamkeiten. Aber
sie macht das dann für dich sozusagen. Sie leidet für dich.
Ja. Ich leide dann natürlich schon auch, wenn ich den Figuren wiederum irgendwas antue, was schlimm ist. Also was weiß ich, wenn eine stirbt, die ich mag. Aber vor allem leide ich dann, weil ich weiß, was es für Auswirkungen auf Boni hat. Mhm. Na, wie sehr sie das schmerzt.
Du leidest nicht an den 7 Monaten Recherche. Weiß nicht, hast du mit der Freiburger Kripo über organisierte Kriminalität dann gesprochen? Oder wie hast du das?
Also bei den Boni-Romanen, ich habe einen Kommissar in Freiburg, einen Kripo-Kommissar, der mich da sehr begleitet hat von Anfang an und mir alle Fragen beantwortet, mit dem ich eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit habe.
Wie hast du den gefunden?
Ich habe einfach angerufen, damals bei der Pressestelle der Kripo, und hatte das Glück, dass er eben gerade da auf der Pressestelle saß. Mittlerweile ist er, ich glaube, Staatsschutz ist er jetzt mittlerweile, und da auch sehr offen war. Und dann bin ich hin und er hat mir alles beantwortet, was ich wissen wollte, hat mich rumgeführt, hat mich dann im Verlauf der Jahre auch immer wieder an Kollegen vermittelt, sei es nun irgendwo auf dem Land in diesen kleinen Polizeirevieren oder Waffenexperten oder organisierte Kriminalitätsexperten, alles, was ich halt so brauchte.
Ja.
Das ist ja nötig. Ich bin ja kein Polizist, ich kenne mich ja nicht aus damit. Also
inzwischen
ich brauche
diese
Leute, ja.
Inzwischen kennst du dich wahrscheinlich ganz gut aus, oder?
Ja, ein bisschen, aber trotzdem, ich betrete ja immer wieder Neuland und brauche dann diese Experten.
Und da wird's dir nie anders?
Bange.
Ja.
Nein, eigentlich nicht. Ich mache mir ja keine Illusionen über den Zustand der Welt. Nee. Ja. Ich gehe immer mit einer Empörung ins Schreiben rein. Das ist für mich so ein auslösendes Moment. Empörung über Landgrabbing zum Beispiel oder Empörung darüber, dass Deutschland Rüstungsgüter nach Algerien liefert.
Ja.
Das hat ja alles einen realen Hintergrund.
Ja.
Und diese Empörung treibt mich dann eigentlich auch dazu, einen Roman drüber zu schreiben. Also ich gehe schon von Anfang an mit einer gewissen Wut in die Arbeit rein und finde das, was ich dann an Schrecknissen irgendwie recherchiere, natürlich schon schlimm. Aber ich leide jetzt nicht darunter, zumindest nicht so, dass ich mich nicht davon befreien könnte.
Das ist interessant, weil ich kann mir auch vorstellen, dass man dann eigentlich weniger leidet, ne? Weil meistens leidet man ja unter dem Gefühl von Ohnmacht, ne? Also unter dem nur zugucken leidet man ja mehr, als wenn man das Gefühl hat, irgendwie handeln zu können. Und du transformierst das ja und bringst es ans Licht und hast das Gefühl, was Nützliches beizutragen, ne? Also im Prinzip, dass Leute da ein Thema tief kennenlernen.
Ja.
Was sie sonst vielleicht nur in einer kleinen Meldung in der Zeitung gelesen hätten und dann.
Vielleicht spielt das eine Rolle, dass mich das dann so ein bisschen, dass das für mich auch eine Erleichterung mit sich bringt, dann, dass ich es eben den Menschen erzählen kann.
Und ich meine, du hast ja zumindest früher viel Ausgleich betrieben, auch sehr bewusst, oder? Also du hast ja, dass dein erster Roman war ja Mord im Zeichen des Zen. Mhm. Das war ja auch, glaube ich, kein Zufall, ne? Du hast vorher Bücher geschrieben über Zen und Kung Fu und auch selbst meditiert und jetzt machst du Ashtanga-Yoga, ne? Glaube ich.
Ja, nicht mehr. Ich mache Yoga für mich noch. Also ich hatte immer eine Affinität zu diesen asiatischen Bewegungsformen. Sei es nun, ich habe viele Jahre Kung Fu gemacht und Qigong. Yoga und also das war schon ein Ausgleich. Ich brauche einen körperlichen Ausgleich, allein schon durch die körperliche Tätigkeit, ja.
Ja. Wie bewusst machst du das dann, dass du vom Schreiben aufstehst und sagst, jetzt habe ich so und so lange hier gesessen, jetzt muss ich ein paar Übungen machen?
Nein, ich versuche in meiner Arbeitswoche so einen so einen Sportrhythmus reinzukriegen. Also, dass ich eben Yoga mache, dass ich mal ins Gewichtsstudio gehe, joggen gehe und so. Also, dass ich das in regelmäßigen Abständen mache.
Ja.
Dass ich auch beim Arbeiten selber um 11 einfach mal aufstehe und mir denke, okay, jetzt beweg dich ein bisschen, was weiß ich, räum die Spülmaschine aus, einfach um andere Bewegungen zu machen, als immer nur das Fingertippen.
Sonst kriegt man auch oft Probleme, ne? Also ich glaube, viele Schriftsteller kriegen dann richtig
Bandscheibenvorfälle
ja, ja. Und Tennisarm und
ja. Also da muss
Karpaltunnel.
Ich schon aufpassen auch. Aber ich mache es einfach auch gerne. Also am liebsten würde ich jetzt, wo ich in Frankfurt lebe, wieder irgendwie so eine Kung-Fu-Schule finden, die mir so richtig gefällt und da wieder anfangen. Weil das fand ich schon toll in München. Das war so eine Kombination aus Qigong und Kung-Fu und Meditation Ausdauer und alles, was eben so dabei ist. Das war schon schön. Auch natürlich unter dem Aspekt, weil man dabei was lernt. Du wirst immer besser beispielsweise in irgendwelchen Kung-Fu-Formen. Ne? Du lernst richtig was. Wenn ich joggen gehe, dann weiß ich, ist es gut für die Ausdauer und für mein Herz, Kreislauf und so weiter. Aber ich lerne nichts dabei.
Musst du dich mal mit Pola unterhalten, der ist auch so. Der macht jetzt auch Qigong und geht da auch so rein, dass er dann gleich das so richtig, also der sucht sich immer, hat immer so serielle Leidenschaften, in die er dann so ganz tief reingeht und das alles so richtig durchdringen will.
Ja.
Genau, ich glaube, dem würde auch nichts Spaß machen, wo man nicht irgendwie was lernt.
Ja.
Aber mir auch. Also ich finde auch neue Sachen lernen, ne, also in der Arbeit, aber auch in der Freizeit irgendwie. Es gibt wenige Sachen, die mir so viel Spaß machen. Also ich fühle mich selten abends so gut, wie wenn ich denke, habe ich irgendwas, also es muss was sein, was mich interessiert, so, ne? Wenn ich jetzt irgendwie mit meinen Kindern mich unfreiwillig wieder irgendwelchen Matheaufgaben zuwenden muss, dann gehe ich nicht besonders fröhlich ins Bett, so, ne? Aber wenn ich.
Aber auch da lernt man doch was. Ich freue mich schon drauf, wenn mein Sohn mal in die Schule geht, dass ich endlich das mit ihm lernen kann, was ich nie konnte.
Das ist eine sehr, sehr gute Haltung, die du dazu hast. Ich wünsche dir, dass du sie beibehalten kannst. Also ich reagiere sehr empfindlich, wenn ich Sachen lernen soll, die ich gar nicht lernen will.
Ja.
Weil ich immer so viele Sachen habe, die ich wirklich lernen möchte. Also ich lerne wahnsinnig gern, aber ich kann nicht diese Haltung aufbringen, die ich aber bei anderen Leuten sehr beneide, die einfach so rangehen an alles. Ne? Also meine Mutter zum Beispiel hat meine Schulzeit so begleitet, dass sie einfach alles, was sie nicht verstanden hat, dann immer sich wieder drauf geschafft hat und so. Und ich fand das immer total toll. Aber die ist auch Übersetzerin. Mit der habe ich auch schon eine Folge gemacht und die hat einfach diese Haltung von, was ist das jetzt nun wieder? Ich kann alles lernen. Und das finde ich toll, ne? Dass man so denkt, knack ich jetzt halt das.
Ja.
So, finde ich total toll. Aber ich bin irgendwie da, ich werde da schnell, fühle ich mich so freiheitsberaubt, wenn ich irgendwas, also wenn mir was aufgezwungen wird. Ja. Aber es hat auch mit der Schule an sich zu tun.
Das mag ich auch überhaupt nicht. Also ich weiß auch nicht, ob das dann bei meinem Sohn sich wirklich so umsetzen lässt, dass mir das dann auch noch Spaß macht. Aber ich bin mal gespannt, also so ein paar Wissenslücken zu schließen, das fände ich schon schön auch.
Wann wirst du deinem Sohn erlauben, deine Bücher zu lesen?
Also ich werde es ihm nicht verbieten, wenn er es lesen möchte, dann soll er das lesen. Voraussetzung ist, dass er mal lesen kann.
13 vielleicht, ich würde sagen.
Also ich werde da nicht ein Tabu draus machen und ihm das verbieten, wenn er das lesen will. Ich werde ihm vorher sagen, was ihn erwartet ungefähr. Und wenn er das dann lesen möchte, dann reden wir drüber. Also ich weiß nicht, ob er wirklich mal ein Interesse hat. Ich bin nun mal sein Vater und kann ja auch sein, dass er überhaupt keinen Bock hat, sich damit zu beschäftigen, was sein Vater macht, der ja auch 50 Jahre älter ist, meine Güte.
Ja.
Aber wenn er es lesen will, dann werde ich den Teufel tun und ihm das verbieten. Ihn
daran hindern.
Ja. Dann ist das ja dann auch, das wollte ich sagen, das ist ja dann auch sein Versuch, vielleicht mir in gewisser Hinsicht näher zu kommen. Und das werde ich nicht torpedieren.
Ja, guck noch einmal auf meine tollen Zettel hier, ob ich wirklich alles, gefragt, aber.
Die sind so unterschiedlich in den Farben, die Zettel.
Ja, das hatte irgendwann mal einen Sinn, aber ich behaupte nicht, dass ich noch weiß, was ich damit gemeint hatte.
Ich würde gerne noch eine gelbe Farbe beantworten.
Okay. Ja, tatsächlich, die hatte ich auch noch nicht.
Siehst du?
Das ist was, was natürlich auch mit allen Künstlern, mit denen ich rede, irgendwann kommt, ist, wie kommst du denn zurecht mit dem Teil, der dann nicht deine künstlerische Arbeit ist? Also wenn ein Buch fertig ist und du das in irgendeiner Form in die Welt raustragen sollst, macht dir das Spaß? Wie lange macht es dir Spaß?
Mir macht das viel Spaß. Ich mache wahnsinnig gern Lesungen. Ich gebe gern Interviews. Ich bin natürlich schon auch eitel. Aber es ist auch so, wie soll ich sagen, zu sehen, was die Bücher mit den Leuten machen oder zu sehen, was überhaupt passiert, wenn dieses Buch in der Welt ist, wenn es einen Artikel drüber gibt, eine Rezension. Das finde ich sehr schön. Und ich empfinde es auf der anderen Seite auch als meine Aufgabe. Das ist der Deal mit dem Verlag.
Klar. Hm.
Das ist schon, finde ich, auch mein Job, dann dafür zu sorgen, dass es eben wahrgenommen wird. Aber ich habe halt das Glück, dass es mir wirklich Spaß macht. Und bei den Lesungen habe ich auch so ein bisschen die Rampensau in mir entdeckt. Ich mache das einfach gerne und versuche auch das irgendwie so auf meine Art zu machen, also so wie ich halt bin, authentisch zu sein, weil ich sehr schnell gemerkt habe, wenn ich das nicht bin, dann kriege ich Schwierigkeiten, dann kriege ich keine Luft zum Atmen, dann wird mir unwohl.
Kenne ich auch, ja. Kenne ich auch beim Singen.
Ja.
Das ist ja einfach, wenn man mit seiner Stimme arbeitet, ne? Das lässt einfach sehr wenig zu. Also die Stimme ist einfach gnadenlos oder der Körper ist gnadenlos und sagt einem halt sofort, wenn das irgendwie nicht stimmt.
Ja. Und das ist für mich auch einfach wahnsinnig wichtig, dass ich mich in den Situationen immer wohlfühle. Und das setzt aber voraus, dass ich mich so präsentiere, wie ich bin und mich nicht in irgendeiner Form verstecke oder verfälsche oder verstelle. Aber ich habe das gelernt inzwischen und mir macht das wirklich viel Spaß.
Und das passiert dann bei dir aber so ungefähr alle 2 Jahre, oder? Oder so, wenn,
also das ist unterschiedlich. Also die, natürlich ist so die Haupt-Promotion-Zeit, sagen wir mal, bis 6-8 Monate nach dem Erscheinen von einem Roman. Das sind dann die meisten Lesungen und Interviews und so weiter. Aber ich habe mit dem aktuellen Roman immer noch Lesungen jetzt. Und der ist ja nun schon 2,25 Jahre auf dem Markt. Ja. Nicht mehr viele, aber schon immer wieder und auch Interviews und.
Das machst du auch, während du schon am nächsten schreibst.
Ja.
Ah ja. Und das stört sich nicht für dich. Das ist so das Gefühl, dass es lenkt dich sozusagen ab. Oder also, ist es eine angenehme Ablenkung sogar vielleicht?
Es ist eigentlich schon auch eine angenehme Ablenkung. Darüber versichere ich mich ja auch, dass es mich öffentlich noch gibt.
Und dass jemand wartet auf was Neues und sich freut.
Wenn man es so formulieren will, ja.
Oder? Das, ja, ich kenne das halt, dass man irgendwie. Mir das schon auch manchmal hilft, dass ich denke, es gibt Leute, die freuen sich auf das Nächste, was man so macht.
Doch, das ist natürlich auch was Schönes. Wenn es jetzt ganz viel wäre und ich in einer heiklen Arbeitsphase wäre, dann würde ich vielleicht auch versuchen, das zu reduzieren. Aber so ist es ja nicht. Also die paar Lesungen, die ich habe jetzt nach dieser langen Zeit, die mache ich gerne.
Die sind dann so versprengt übers Jahr, immer so hier mal eine und da mal eine. Und kannst du schon über das reden, was du als nächstes machst? Oder ist das noch ganz streng geheim? Oder in welcher Phase davon bist du denn jetzt gerade? Bist du noch in der Recherche? Oder?
Also das ist ein bisschen schwierig zu erzählen. Also grundsätzlich ist es ganz einfach. Es geht um den Irakkrieg 2003 und den Bundesnachrichtendienst, der in Bagdad involviert war und so weiter. Da gab es ja auch ein paar Skandale und die versuche ich zu erzählen. Und das ist aber ursprünglich ein Stoff gewesen, aus dem ich versuche, eine 6-teilige Fernsehserie zu machen. Und ich habe dann sehr, sehr viel logischerweise recherchiert und dachte mir dann irgendwann, wenn du dich schon so intensiv damit beschäftigst, mach doch auch den nächsten Roman draus. Und habe den angefangen und möchte ihn jetzt dann auch zu Ende schreiben. Also das wäre sozusagen die gleiche Thematik für den Roman und vielleicht, so Gott will, eine Fernsehserie, wobei das natürlich in den Sternen steht.
Da da würde ich mich drüber freuen, über diese Fernsehserie.
Ich mich auch.
Also über beides. Und das, die Serie und das Buch hätten dann aber unterschiedliche Protagonisten und auch eine unterschiedliche Handlung. Es wäre nur das gleiche Thema, gleiches Setting.
Es ist eigentlich die gleiche Geschichte, wobei ich sehr schnell gemerkt habe, dass ich, also für die Serie gibt es ein Konzept, vier Episoden, jetzt sagen wir mal. Ich kann das nicht eins zu eins umsetzen, sondern der Roman ist tatsächlich anders. In den Romanen kommen andere Szenen, das entfallen Szenen aus den Treatments der Serie, aber die Hauptfigur ist die gleiche. Es ist letztlich dieselbe Geschichte, aber schon nochmal ein bisschen anders erzählt dann.
Spannend.
Ja, ist für mich ein Experiment auch. Normalerweise geht's ja andersrum, ne, dass man aus dem Roman dann versucht, einen Film oder eine Serie zu machen, ja, aber dass man aus so einem Serienstoff dann einen Roman macht, das ist schon, glaube ich, eher Neuland und für mich sowieso.
Toll, dann unterhalten wir uns dann nochmal darüber, wenn wie der Roman, Unterschied zum Fernsehen und so ist.
Wenn der Roman erschienen ist.
Ja, genau. Und überhaupt, also wenn du das mit dem ganzen Fernsehding nochmal weitergetrieben hast, weil das entwickelt sich ja gerade erst so, ne? Also
das entwickelt sich gerade, ja.
Da würde ich dann gerne nochmal drüber sprechen.
Nur zu.
Schön, dann machen wir hier Schluss. Ich bin ganz glücklich. Ich weiß viel mehr übers Schreiben und übers Krimi-Schreiben. Und hoffe sehr, dass wir uns nochmal unterhalten, weil ich dann ganz viel rausfinden werde über Fernsehserien.
Schauen wir mal.
Ja.
Vielen Dank.
Schön, danke dir. Das war der Salon Holofernes mit Oliver Buttini. Und die Bücher, über die wir am meisten gesprochen haben heute, falls ihr in einem Buchladen vorbeigehen wollt und euch die kaufen, waren Mord im Zeichen des Zen. Das war der erste Band der Reihe um die wunderschön kaputte Kommissarin Louise Boni. Und Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens. Das ist der Roman, der zumindest als Hintergrund den Landraub in Rumänien hat. Ich würde nicht sagen, es geht darum, weil es wirklich eher der größere Kontext ist. Es geht eigentlich um einen tragischen Todesfall. Wie könnte es anders sein? Und falls ihr meinen Podcast unterstützen wollt und alles, was ich sonst so mache, Musik, Gedichte, Schreiben und so, dann freue ich mich, wenn ihr bei Patreon vorbeischaut. Da könnt ihr mich nämlich abonnieren und damit meine Freiheit, meine generelle unterstützen. www.patreon.com/Judith Holofernes. Und Patreon schreibt man Patreon. Ich freue mich, euch da zu sehen.